Ich möchte euch mitnehmen zu einer bestimmten Person. Diese Person heißt Martin. Also es ist keine Person aus dieser Gemeinde, auch wenn wir Martins bei uns in der Gemeinde haben, es ist ein anderer Martin. Dieser Martin war ein Bettler. Er war ein Obdachloser. Gerade so in Großstädten kennt man das, dass es so Gegenden gibt, wo einfach die Menschen wohnen oder leben. Wohnen kann man leider nicht sagen. Die dort leben, weil sie keinen anderen Platz haben, wo sie ein Zuhause finden können. So auch Martin. Martin lebte in den dunklen Ecken der Gesellschaft. In den dunklen Ecken seiner Stadt. Da, wo keiner so genau hinschaut, wo keiner so genau hinschauen möchte. Wo man einfach schnell vorbeigeht. Martin lebt dort nicht allein. Martin war Teil einer größeren Gruppe von Ausgegrenzten und Obdachlosen. Sie alle teilten ihre reiche Armut reichlich miteinander. Und zwischen dieser Gruppe von Ausgestoßenen entwickelte sich eine echte Freundschaft. Eine seltsame Bande, die sich da gefunden hatte, die sich aber geschworen hat, immer aufeinander Acht zu geben. Egal was kommt, haben sie gesagt, wir halten zusammen. Und so war das auch für viele Jahre. Bis Martin eine Veränderung bemerkte. Innerhalb weniger Monate wurde die Gruppe immer kleiner. Was ist geschehen? Der eine hatte die Möglichkeit gehabt, wieder in seinen alten Beruf zu arbeiten und hat die Chance genutzt. Martin hat sich gefreut mit ihm. Wow, du hast es geschafft, du bist hier rausgekommen. Man sah sich natürlich immer wieder trotzdem, man war ja immer noch Freund, man hatte sich geschworen, zusammenzuhalten. Dann bot sich dem Nächsten die Chance auf eine Fortbildung, die ihm ein Bekannter eines Bekannten vermittelt hat. Er ergriff die Chance und auch er fand den Absprung in ein anderes Leben. Und trotzdem, man war ja Freunde, man hatte sich geschworen. Und Martin freute sich mit jedem, der eine Chance bekommen hatte. Und innerhalb weniger Monate schrumpfte diese Gruppe, die viele Jahre so zusammen gelebt hat, bis nur noch Martin zurückblieb. Aber er war ja immer noch nicht allein, denn man hatte sich geschworen, zusammen zu bleiben. Die anderen kamen immer wieder zu Besuch und sie verbrachten Zeit mit ihm. Sie steckten ihm hin und wieder mal Geld zu, besorgten ihm Kleidung und Lebensmittel. Bis sie es immer seltener taten. Martin spürte, dass seine alten Freunde mit der Zeit ein gewisses Unbehagen in seiner Nähe empfanden. Sie konnten sich jetzt Autos leisten und Wohnungen. Sie trugen schöne Kleider, hatten ordentliche Frisuren. Martin hatte das alles nicht. Martin war immer noch der Ausgestoßene, nur war es jetzt ohne Freunde, die es mit ihm teilten. Dass man irgendwann ganz allein ist, dass die anderen nicht mehr da sind, dass sie nicht mehr kommen werden, das merkt man nicht zu einem festen Zeitpunkt. Die sagen ja nicht, das war mein letzter Besuch. Es gibt nicht den einen Tag, an dem man das festmachen könnte. Irgendwann merkt man einfach nur im Rückblick, da bleibe nur noch ich. So ähnlich ging es auch einem anderen Martin, einem echten Martin. Also diese Geschichte gerade war erfunden. Aber die Geschichte dieses anderen Martins ist wirklich so passiert und auch die möchte ich erzählen. Die ist eine lange Zeit zurück, 1600 Jahre vor unserer Zeit. Dieser Martin war der Sohn eines Soldaten, eines reichen, wohlhabenden Soldaten. Aber als Soldat in der damaligen Zeit im Römischen Reich war der Weg für ihn gezeichnet. Es war klar, dass er Soldat werden musste, so waren die Gesetze, auch wenn er das nicht wollte. 25 Jahre blieb Martin in der Armee. In dieser Zeit bat er immer wieder darum, aus dem Dienst ausscheiden zu können. Er wünschte sich nichts mehr als ein einfaches Leben in Abgeschiedenheit. Er wollte nur seine Ruhe haben. Er wollte nicht kämpfen. Er wollte nicht töten. Er wollte nicht verletzen. Er wollte sich mit Jesus beschäftigen. Er wollte anderen Menschen Gutes tun. So hat er das damals erlebt, als er ungefähr 18 Jahre alt war, als Soldat einen armen Mann gesehen hat vor der Stadt und seinen Mantel mit ihm geteilt hat. Das wollte er sein ganzes Leben lang machen. Aber erst mit 40 Jahren, er war schon mit 15 Soldat, erst mit 40 Jahren durfte er die Armee verlassen. Und er tat das dann auch. Er suchte danach zuerst einen Freund auf, der war ein Bischof. Von dem lernte er über Jesus, er lernte über seinen Glauben, er war ihm ein guter Freund und ein Lehrer. Später gründete Martin ein kleines Kloster, war unterwegs in der Region als Ratgeber und Helfer und das sprach sich herum. Die Menschen schätzten Martin. Dann, nach einigen Jahren, wurde in einer Stadt namens Tours ein Bischof gesucht. Martin käme nie auf die Idee, sich um dieses Amt zu bemühen, das passte gar nicht zu ihm, es widerstrebte ihm. Es würde nicht zu seiner demütigen Art passen. Ihm ging es nur darum, Jesus treu zu folgen und anderen Menschen durch praktische Nächstenliebe zu helfen. Aber als er einmal nach Tours kam, in diese Stadt, da begrüßten ihn die Einwohner mit Jubel und Applaus. Er fühlte sich total unwohl dadurch. Und dieses Gefühl wurde noch stärker, als die Menschen davon redeten, ihn zum Bischof zu wählen. Ihn? Das konnte nicht sein. Martin legte nicht viel Wert auf die Dinge, die andere Wert legten. Er legte nicht viel Wert auf Ansehen, er legte nicht viel Wert auf Äußeres. Die wenigen Male, die er sein Spiegelbild gesehen hatte, da war sein Aussehen ganz weit weg von dem, wie die anderen Bischöfe, die er kannte, sich so gaben. Er sah nicht besonders gut aus. Martin legte keinen Wert auf Frisur oder Kleidung. Und als er so in Tours war, inmitten dieser anderen Kirchenfürsten, die schön gekleidet waren, da ließen ihn die anderen Bischöfe auch spüren: Du gehörst nicht zu uns. Du sollst auch nicht zu uns gehören. Bleib du mal in deinem Kloster. Sie wehrten sich dagegen, dass er zum Bischof gemacht wird. Sie versuchten, seine Wahl zu verhindern. Wie konnte so ein Bauernmönch, wie konnte so ein unordentlicher Mensch die Kirche in der Welt vertreten? Was würden die Leute dabei denken? Welchen Eindruck würde das hinterlassen? Das alles geschah im Jahr 370 nach Christus. Das ist eine wahre Begebenheit. Damit wir verstehen, was da so passiert ist in dieser Zeit, möchte ich einen kleinen Rückblick geben, was für eine Zeit das war. 370 nach Christus, das ist zwei Generationen, nachdem das Christentum um 300 nach Christus noch verfolgte Religion gewesen ist. Unterdrückte Religion. Ein Außenseiter in diesem Reich. Es gab sogar wieder verstärkt Verfolgungen und sogar Hinrichtungen von Christen um 300 nach Christus durch den Staat. In seinen ersten 300 Jahren war die christliche Kirche eine Untergrundkirche. Und war zumindest über lange Zeiten eine bedrängte Kirche gewesen. Und in dieser Zeit, dieser Bedrängnis, haben die Christen erlebt, wie Jesus sich zu dieser schwachen, unscheinbaren, nicht eindrucksvollen, verfolgten Kirche gestellt hat. Er hat diese Gemeinde von Außenseitern davor beschützt, zersprengt und zerstört zu werden. Und in dieser Zeit der Verfolgung und der Bedrängnis wuchs die Kirche massiv durch Leute wie Martin, die nicht Wert legten auf Äußeres, sondern die nur darauf Wert legten, Jesus zu folgen. Eine große Änderung fand um 313 statt, als Kaiser Konstantin das Christentum offiziell anerkannt hat. In diesem Moment wurde aus einer Untergrundkirche eine anerkannte Kirche. Und damit änderte sich vieles. In der Geschichte von Martin von Tours, auch bekannt als Sankt Martin, sehen wir, was mit der Gemeinde Jesus in diesen 60 Jahren nach dieser Anerkennung durch den Staat passiert ist. Früher waren es eben solche Menschen wie Martin, die durch Glauben und Liebe und Hingabe dafür gesorgt haben, dass die Gemeinde gewachsen ist, dass die Kirche viele Menschen erreicht und bewegt hat. Aber als die Zeiten sich geändert hatten, rückten plötzlich andere Dinge in den Mittelpunkt. Dann ging es plötzlich um Ansehen, um Macht. Wer bin ich? Wie werde ich wahrgenommen in der Gesellschaft? Was kann ich hier bewegen? Da ging es darum, einen guten Eindruck zu machen. Das stört so jemand wie Martin nur, in seiner unordentlichen Art, der nicht hineinpasst. Das stört so jemand mit seiner unordentlichen Frisur, mit seinem Gehabe, das nicht dazu passte, wie die Kirche sich selbst darstellen wollte. Zumindest dachten so die anderen Bischöfe. Das Volk sah es zu dieser Zeit noch anders. Sie haben ihn zum Bischof gewählt. Wie schnell aber kann es gehen, dass wir vergessen, wo wir herkommen? Das ist der Hintergrund zwischen beiden Geschichten. Martin als Bettler hat das bei seinen Freunden erlebt, die vergessen haben, wo sie hergekommen sind und die mit dem Martin nichts mehr zu tun haben wollten, weil er sie daran erinnert hat, wo sie herkamen. Genauso erlebte das auch Martin von Tours, dass die Menschen vor allem in der Kirche schnell vergessen haben, wie es früher gewesen ist, noch zwei Generationen zuvor. Und wie schnell kann es geschehen, dass wir uns an eine neue, an eine bessere Situation gewöhnen? Dass wir das Neue, das Bessere sofort, sehr schnell zum Normalfall erklären. Und dass wir vergessen, was vorher gewesen ist. Wie es auch mal anders gewesen ist. Als hätte es dieses andere gar nicht gegeben. Als hätte es diese andere Zeit gar nicht in unserem Leben gegeben. Das Gute ist, Gott weiß um unser Herz. Gott weiß, wie es bei uns ist. Er weiß, wie vergesslich wir sind. Deshalb feiern wir jeden Monat Abendmahl, so wie heute. Als das Volk Israel nach 40 Jahren harter Zeit in der Wüste davor steht, in das gelobte Land zu kommen, da, wo die Bibel sagt, Milch und Honig fließen, wo es also Überfluss gibt, wo man sich keine Gedanken darum machen muss, wo man für den nächsten Tag das Essen herbekommt, da gibt er seinem Volk eine Warnung mit auf den Weg, noch bevor sie dieses Land betreten. Ich möchte einen Text lesen aus 5. Mose 8. Da steht, Mose sagt das, wenn der Herr, dein Gott, dich in ein prächtiges Land führt, ein Land mit Bächen, Quellen und Grundwasser, das im Tal und am Berg hervorquillt. Ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstock, Feigenbaum und Granatbaum. Ein Land mit Ölbaum und Honig. Ein Land, in dem du nicht armselig dein Brot essen musst, in dem es dir an nichts fehlt. Ein Land, dessen Steine aus Eisen sind, aus dessen Berg du Erz gewinnst. Wenn du dort isst und satt wirst, und den Herrn, deinen Gott, für das prächtige Land, das er dir gegeben hat, preist, dann nimm dich in Acht und vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht. Missachte nicht seine Gebote, Rechtsvorschriften und Gesetze, auf die ich dich heute verpflichte. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist und prächtige Häuser gebaut hast und sie bewohnst, wenn deine Schafe, Rinder und Ziegen sich vermehren und Silber und Gold sich bei dir häufen, und dein gesamter Besitz sich vermehrt, dann nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wirst und du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat, der dich durch die große und furchterregende Wüste geführt hat, durch Feuernattern und Skorpione, durch ausgedörrtes Land, wo es kein Wasser gibt, der für dich Wasser aus dem Felsen der Steinwand hervorsprudeln ließ, der dich in der Wüste mit dem Manna speiste, das deine Väter noch nicht kannten, und der das alles tat, um dich gefügig zu machen, dich zu prüfen und dir zuletzt Gutes zu tun. Dann nimm dich in Acht und denk nicht bei dir, ich habe mir diesen Reichtum aus eigener Kraft und mit eigener Hand erworben. Denk vielmehr an den Herrn, deinen Gott. Er war es, der dir die Kraft gab, Reichtum zu erwerben, weil er seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so verwirklichen wollte, wie er es heute tut. Mose, wieso diese mahnenden Worte? Wir sind doch so kurz davor, in das gelobte Land hineinzukommen. Mose, wieso musst du uns jetzt die Party verderben? Wieso musst du deinen Zeigefinger erheben und uns diese Freude auf dieses gelobte, schöne Land kaputt machen? Was bildest du dir ein? Wie könnte das Volk so schnell vergessen, was hinter ihm liegt? Sie haben doch jetzt 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich. Mach ihnen doch die Freude auf das gelobte Land mit Schwarzmalerei doch nicht so madig. Mose, was machst du da? Aber wie ging es weiter mit dem Volk? Wir lesen später im Buch der Richter folgenden Text. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua, das ist der Nachfolger von Mose, lebte und solange die Ältesten am Leben waren, die Josua überlebten und all die großen Taten des Herrn gesehen hatten, die er für Israel getan hatte. Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, starb im Alter von 110 Jahren und man begrub ihn in Timnat-Heres im Gebiet seines Erbbesitzes auf dem Gebirge Ephraim nördlich vom Berg Gasch. Auch seine ganze Generation wurde mit ihren Vätern vereint. Und nach ihnen kam eine andere Generation, die den Herrn und die Taten, die er für Israel vollbracht hatte, nicht mehr kannte. Die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen, also den Götzen. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, den Göttern der Völker, die rings um sie wohnen. Sie warfen sich vor ihnen nieder und erzürnten dadurch den Herrn. Erinnert ihr euch noch an Martin, den Bettler? Er ist alleine geblieben, weil seine Freunde vergessen hatten und vielleicht auch vergessen wollten, was für ein Leben sie hinter sich gelassen hatte. Martin hat sie an dieses Leben erinnert. Sie wollten sich nicht daran erinnern. Martin von Tours hat seine Kollegen auch an die schmerzhafte Vergangenheit der Kirche erinnert. Sie waren dann aber schon mit ganz anderen Dingen beschäftigt und sie wollten diese Zeit hinter sich lassen. Und auch das Volk Israel, wie wir sehen, hatte sehr schnell vergessen. Es reichte, dass eine Generation, die das alles miterlebt hat, ausstarb. Und die zweite Generation hat das alles schon vergessen. Das Volk hat sich in seinem neuen Land eingerichtet. Es hat die Vergangenheit bald hinter sich gelassen. Und dabei ist auch Gott zusammen mit der Vergangenheit in Vergessenheit geraten. Mose sollte mit seiner Warnung an das Volk Recht behalten. Das war keine Schwarzmalerei. Das war Realismus. Wie stand es bei Mose, wenn der Herr, dein Gott, dich in ein prächtiges Land führt, ein Land mit Bächen, Quellen und Grundwassern, ein Land mit Obst und Gemüse, ein Land, wo du dir prächtige Häuser baust. Wir leben in diesem Land. Ist dir das bewusst? Wir leben in diesem Land. Es ist nicht das Land Israel, aber wir leben genau in so einem Land, wie Mose das beschrieben hat. In einem Land von unvorstellbarem Reichtum. Selbst die ärmsten Menschen in Deutschland haben mehr Besitz, als die meisten Menschen der Welt zu den meisten Zeiten sich jemals erhoffen konnten. Erhoffen konnten. Und wenn du einen Beruf hast, einen ganz normalen Beruf hast, mit dem du dein Einkommen tätigen kannst, hast du mehr Besitz und Reichtum, als selbst Könige sich vorstellen konnten. Ist dir das bewusst? Du lebst in einem Land, wo Milch und Honig fließen. Sind wir uns bewusst, in was für einer einmaligen, unvorstellbar glücklichen Situation wir uns befinden? Ich sage damit nicht, dass es allen Menschen in unserem Land gut geht. Und ich sage nicht, dass es in unserem Land nicht Leid und Hunger und Schmerz gibt. Und doch leben wir in einem Land von unvorstellbarem Reichtum. Und gerade an diesem Erntedankfest sollten wir uns das vor Augen führen. Gerade an diesem Erntedankfest, das wir einmal im Jahr ganz bewusst feiern, sollten wir auch nicht vergessen, wem wir das zu verdanken haben. Nicht unseren eigenen Köpfen, nicht unseren eigenen Händen, nicht unseren eigenen Leistungen, auch wenn sie dazu beitragen. sondern alles das verdanken wir Gott. Die Warnung, die Mose an das Volk gerichtet hat, gilt genauso auch für uns. Nimm dich in Acht und denk nicht bei dir, ich habe mir diesen Reichtum aus eigener Kraft und mit eigener Hand erworben. Denk vielmehr an den Herrn, deinen Gott. Er war es, der dir die Kraft gab, Reichtum zu erwerben, weil er seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so verwirklichen wollte, wie er es heute tut. Wenn es dir heute vielleicht nicht gut geht, wenn du in einer Zeit bist, wo es schwer für dich ist, und wenn die Zeiten sich dann aber ändern werden, und wenn du bessere Zeiten in deinem Leben erleben wirst, dann möchte ich dir mitgeben, vergiss nicht, wer dich dabei unterstützt hat. Vergiss dann nicht, wenn es dir besser geht, auch wie es dir heute gegangen ist. Und wenn es dir heute gut geht, dann vergiss nicht, dass auch ganz andere Zeiten denkbar und möglich sind. Vielleicht sogar Zeiten aus deinem eigenen Leben. Als du arbeitslos warst und nicht wusstest, wie du deine Familie versorgen sollst. Als du Krankheit hattest und nicht wusstest, ob es jemals besser wird. Vielleicht geht es dir heute besser. Vielleicht hast du wieder Arbeit. Vielleicht bist du wieder gesund. Vergiss in diesen guten Zeiten nicht, dass auch ganz andere Zeiten möglich sind. Und danke Gott für seinen Segen. Danke Gott für den Reichtum, für die Bewahrung, für die Gesundheit, für die Kraft, die er dir in deinem Leben schenkt. Denk vielmehr an den Herrn, deinen Gott. Er war es, der dir die Kraft gab, Reichtum zu erwerben. Und das wollen wir an diesem Sonntag ganz bewusst auch tun. Danke sagen. Gott, danke sagen. Und das möchte ich jetzt auch nochmal tun im Gebet. Lasst uns auch gemeinsam dazu aufstehen, dass wir Gott die Ehre geben für alles das, was er uns schenkt und gibt. Herr, an diesem Sonntagmorgen wollen wir dir ganz bewusst Danke sagen. Danke dafür, dass du uns reich beschenkt hast. Danke dafür, dass du uns vieles möglich machst. Danke dafür sagen, dass wir in einem reichen Land leben und in einem friedevollen Land, dass keiner von uns Angst haben muss vor Krieg in diesem Moment hier jetzt. Auch wenn viel Krieg in dieser Welt wütet, auch das wollen wir nicht vergessen, wenn wir Danke sagen, dass es anderen nicht so gut geht wie uns. Und wir wollen sie Anteil haben lassen an unserem eigenen Reichtum. Öffne uns die Augen für das, was wir haben. Öffne uns die Augen für das, was vielleicht früher anders gewesen ist, dass wir das nicht vergessen. Öffne uns die Augen für die Welt um uns herum, wo es nicht so gut steht, wie es bei uns ist, Herr. Öffne uns die Augen für die Welt, wie sie ist, in dem Guten und in dem Nicht-Guten. Aber wir wollen dir jetzt hier an diesem Ort ganz bewusst Danke sagen. Und ich möchte auch den Raum dafür öffnen, dass ihr vielleicht in einem Satz einfach sagt, Herr, ich danke dir, und dann euren Satz dazu ergänzt. Jeder, wie er das auch vielleicht weitergeben möchte. Herr, ich danke dir.